Ja, erstmal vielen Dank der Band auch, die das wunderbar eingeführt hat, dass es mir eigentlich ein leichtes ist, nach diesen Worten, nach dieser Stimmung, nach Lobpreis und Danksagung in diesen wunderschönen Psalm von David einzuführen. Er ist hier nochmal aufgeführt. Ich möchte zusammen ihn mit euch lesen, dass wir so eingestimmt werden auf die Größe und auf die Herrlichkeit des Herrn. Psalm 8, ein Psalm Davids vorzusingen auf der Gittit. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet, um deiner Feinde willen, dass du vertilgest den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deine Hände Werk. Alles hast du ihm unter die Füße getan. Schafe und Rinder allzumal. Dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Ja, einige von euch wissen, dass Zahlen im Leben der Antike, der antiken Völker und insbesondere auch der Juden immer eine Bedeutung haben. Psalm 8. Die Zahl 7 ist meistens die Zahl der Vollendung, wenn irgendetwas abgeschnitten, abgerundet und fertig ist. Und Psalm 8 ist die Zahl des Neuanfangs. Und insofern passt das hier wunderbar heute in unsere Thematik. Auch heute sind Neuanfänge geschehen, Schwellenereignisse, wie beispielsweise der Abschied von der Jugend und die Entscheidung, Eltern zu werden. Dann die Geburt eines Kindes. Zuerst verborgen im Mutterleib, dann am Tageslicht, losgelöst von dem Mutterleib, aber immer noch inniglichst mit ihm verbunden. Ja, und die Schöpfung selbst ist ein Neuanfang. Gott hatte einen Anfang. Vorher war die Ewigkeit, danach wird wieder die Ewigkeit sein. Und dazwischen haben wir Endlichkeit. Einführung auch von Raum und Zeit, die auf einmal wichtig werden. Dieser Psalm ist von David geschrieben und er hatte bestimmt Anlass, Gott zu loben und zu preisen und seine Größe nach vorne zu bringen. Er fängt an: Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Zunächst klingt das nicht auffällig, aber er spricht von dem Namen. Und der Name durfte in Israel eigentlich gar nicht genannt werden. Gott war so groß, dass man sich gar nicht getraute, seinen Namen in irgendeiner Art und Weise laut zu nennen. Und dann in allen Landen. War der Name denn schon in allen Landen bekannt? Vielleicht durch die großen Taten Ägyptens. Aber waren das alle Landen? Und die Hoheit am Himmel, ist die für jeden zu dieser Zeit erkenntlich gewesen? Ich denke, dass hier vielleicht an jemand ganz anders gedacht ist. David hatte immer schon eine Vision von dem künftigen Herrn der Welt. Und ich meine, dass auch er hier eingeführt wird. Er hat eine Vision, dass Jesus eines Tages in großer Herrlichkeit mit seiner Gemeinde am Himmel für alle sichtbar ist. Und dann darf der Name, der herrliche Name, auch ausgesprochen werden. Dann ist er bekannt. Jesus, der Retter. Unser Retter, der für uns ans Kreuz gegangen ist, damit wir frei sind, damit wir Erlösung haben, damit wir wieder die Feindschaft zwischen Gott und den Menschen begraben können, damit Versöhnung herrscht, Wiederherstellung. Jesus ist nicht nur der Retter, er ist auch der Schöpfer. Und im Johannesevangelium lesen wir, dass die Erde durch ihn gemacht wurde, dass er in das Seine kam, aber ein großer Teil der gebildeten und mit Geist besetzten Menschen und Obrigkeiten nahmen ihn nicht auf. Aber die Kinder und die Unbedarften, alle, die ihn aber aufnahmen, gab er die Macht, seine Kinder zu werden. Um diese Macht soll es auch heute gehen. Wir sind Jesu Eigentum, wir sind zu ihm hingeschaffen. Wir gehören ihm und er möchte mit uns herrschen. In unserer Schwachheit, in unserer Niedrigkeit, in unserer Bedeutungslosigkeit möchte er mit uns herrschen. Und dann spricht David aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen, dass du vertilgest den Feind und den Rachgierigen. Vorher hat er die Größe und kosmologische Bedeutung Gottes entfaltet und jetzt macht er auf einmal so einen Cut und macht so einen Bruch hin zu den Kleinen und Schwachen und Bedeutungslosen und stellt sie gegenüber. Und er spricht ihnen eine Macht zu, um der Feinde willen. Und die Macht kommt aus dem Munde. Was kann das bedeuten? Wie können Kinder, die noch nicht mal sprechen können, die noch nicht mal richtig denken können, schon eine Macht haben, die aus ihrem Munde kommt? David entfaltet hier eine Symbolik für die künftigen Kinder Gottes, die ebenfalls schwach und machtlos sind, nicht mit den Waffen von Gewalt, Unterdrückung und Beherrschung regieren, sondern derjenige, der unter euch der Größte sein will, soll den anderen am meisten dienen. Also Dienst am Menschen und an Gott. Das ist das Machtpotenzial. Aber auch noch mehr. Sie haben die Danksagung, sie haben den Lobpreis, sie haben das Gebet und was wir hier gerade schon praktiziert haben, sie haben den Segen. Zum Segen sind wir berufen und nicht zum Fluchen. Und mit diesen drei scheinbar unscheinbaren Machtmitteln können wir das ganze Klima der Erde verändern. Das, was vielleicht viele Umweltorganisationen und Umweltpolitik und Sozialpolitik, Wirtschaftspolitik jetzt verzweifelt versucht, das haben die Kinder als Potenzial schon lange in sich und trauen sich manchmal gar nicht zu entfalten. David selber hat sich vor den Feind gestellt mit einer kleinen Zwille und ein paar Kieselsteinen und hat den proklamiert, in dessen Auftrag er kommt, im Namen des Herrn. Und er hat einen der größten Feinde Israels niedergestreckt mit einem ganz zielgerichteten und kleinen Schlag, fiel er um wie ein Baum und stand nicht wieder auf. Und das ist so ein kraftvolles Bild von dem, was uns in unser Mund gelegt ist, die Proklamation und die Besinnung darauf, in wessen Auftrag wir leben und handeln und beten. Ja, David hat die Größe des Herrn in der Wüste erfahren. Er war meist allein, auf sich gestellt und umgeben von Feinden, von Löwen und Bären, die täglich an seinen Schafen wollten und sie reißen wollten. Und niemand hat sich hinter ihn gestellt oder ihm ist zur Hilfe gekommen, hat ihn verteidigt. Er war Kälte und Hunger ausgesetzt und großer Einsamkeit. Denn seine Geschwister hatten ihn mehr oder weniger ausgesourced. Er war vielleicht ein bisschen peinlich, vielleicht war er auch auf einem seltsamen Weg zur Welt gekommen und man schämte sich seiner, man weiß es nicht. Jedenfalls war er allein, ganz weit hinten auf den Weiden. Man hatte ihn fast vergessen. Aber in dieser Situation schreibt er diesen Psalm. Und er sagt, wenn ich sehe die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. David sieht jetzt über sich in der Nacht. Ich wunderte mich, dass er die Sonne gar nicht erwähnt, aber es ist vielleicht eine ganz einfache Erklärung. Er spricht jetzt aus der Nacht heraus. Meistens sind die Nächte in Israel sehr kalt in der Wüste, aber der Himmel ist sternklar und er kann jeden einzelnen Stern und jeden Planeten sehen. Und er bricht den Lobpreis aus. Es überwältigt ihn, die ganze Kosmologie auch als Vision von seinem inneren Auge aufgefaltet zu sehen. Und es ist recht, dass er dann sagt, in all dieser Größe, was ist der Mensch in seiner Bedeutungslosigkeit, dass du seiner gedenkst und auch des Menschen Kind, der kleine Säugling, dass du dich seiner annimmst. Wir haben hier gerade im Lobpreis immer wieder betont, dass wir einen Gott haben, der uns sieht. Dass es ganz besonders der Mensch geworden ist, der Gott in Christus, der ist imstande, uns zu sehen. Er spricht unsere Sprache, er hat unsere Augen, er hat unsere Gedanken. Er ist so leidensbereit und leidensempfindlich, wie wir auch. Und derjenige, den er sieht, der hat den Gestirnen ihren Platz zugewiesen. Und er hat auch uns einen Platz gegeben. Er guckt zurück zu den Schöpfungsanfängen und sagt, du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Also hier ist auch ein ganz anderer Begriff. Ja, hier ist auf einmal von Gott die Rede, nicht mehr von Herrn. Also es sind hier schon zwei verschiedene Erscheinungsformen von Gott. Gott hatte die Idee und Jesus Christus hat sie in Existenz gebracht. Durch seinen Mund. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Das ist unser Ist-Zustand. Wir sind Gekrönte. Wir sind ein Volk von Priestern und Königen. Egal, ob wir versagt haben, ob wir es vermasselt haben, ob wir den Schöpfungsauftrag nicht richtig wahrgenommen haben, ob wir uns selbst erhoben haben, Gott nimmt sein Vorhaben und seinen Plan über uns nicht zurück. Wir sind mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Und er wird auch seinen Heilsplan für uns zu Ende führen. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deine Hände Werk. Du hast alles unter seine Füße getan. Schafe und Rinder allzumal, auch die wilden Tiere. Als die Schöpfung anfing, da war das tatsächlich so, seid fruchtbar und mehret euch und herrschet über die Erde. Aber da hatte der Mensch noch einen anderen Status. Da war er ganz und gar in der Einheit mit Gott und in der Verantwortung. Das hat sich nicht durchgezogen. Und spätestens als die Sintflut kam, kam eine große Veränderung. Ich bin sicher, dass Adam und seine Nachfolger damals noch mit den Tieren sprechen konnten. Deswegen konnte er auch die Tiere alle in die Arche rufen. Aber danach veränderte sich vieles. Und es heißt nachher in Genesis 9, dass Furcht und Schrecken vor den Menschen herkam, über alle Tierwelt. Und dass er sie, alle wie sie sind, in die Hände der Menschen gibt. Und ich finde, das ist schon ein Beziehungswechsel, wenn auf einmal Furcht und Misstrauen und Angst die Beziehung in irgendeiner Art und Weise beherrscht, dann ist da nicht mehr Einheit und Verständnis und Übereinstimmung. Also ist irgendwas in den Heilsplan dazwischen getreten. Die Tiere fliehen vor den Menschen, haben Misstrauen und haben auch mehr als einen Grund, sich vor ihnen zu fürchten. Aber David sieht das. Und er sieht nicht nur die Schöpfung. Er sieht in die Zukunft. Er sagt, du hast ihn gemacht über das deiner Hände Werk. Alles hast du unter die Füße getan. Schafe und Rinder allzumal, auch die wilden Tiere. Also er sieht das als ein Ist-Zustand, schon vor seinem geistigen Auge. Was er sieht, ist Wiederherstellung. Alles, was in irgendeiner Weise in Unruhe und in Unordnung geraten war, das sieht er irgendwie wieder geglättet. Und da sehe ich die große und die hoffnungsvolle Chance der Kinder Gottes, dass sie nach wie vor berufen sind, auch diese Wiederherstellung aller Dinge, die in erdrutschartiger Unordnung zusammengefallen sind, alles wieder aufzurichten. Aber mit ihm, nicht ohne ihn. Ich möchte da nochmal auf den Anfang weisen. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge. Auf die verweist David in seiner Vision. Was macht der Säugling? Der Säugling ist total abhängig von der Mutterbrust. Das haben wir hier ja auch wahrscheinlich noch vorhanden, bei den Kindern, die hier sind. Und dieses Kind würde verkümmern und verhungern, wenn diese Beziehung abbrechen würde, wenn die Mutter sich eines Tages entscheiden würde, dieses Kind nicht mehr zu stillen und nicht mehr zu nähren und nicht mehr zu pflegen. Und das ist ein sehr, sehr gutes Bild für David. In der völligen Abhängigkeit vom Herrn, die er selber in der Wüste, ihn als Versorger und Bewahrer und Beschützer zu erleben, das sollen die Säuglinge auch. Jesus hat selber noch mal darauf hingewiesen, dass wir uns als Reben am Weinstock fühlen sollen. Und nur in dieser völligen Abhängigkeit von diesem Weinstock können wir Frucht tragen und überhaupt wachsen. Was bedeutet das jetzt in dieser Führung? Wir haben natürlich keinen Weinstock und wir haben natürlich auch keine Mutterbrust in dem Sinne, sondern das, was die Kinder Gottes ernährt und groß macht, das ist der Geist Gottes. Jesus konnte nur auf Erden, als er damals über die Erde ging, in Israel herrschen. Aber er hat uns einen Freund und einen Parakleten zurückgelassen, der uns in alle Wahrheit führt und an den wir uns jederzeit und immer wenden können, durch die uns Jesus immer wieder mitteilt, dass er uns liebt, dass er bei uns ist, alle Tage bis an der Weltende, dass wir in ihm geborgen sind und dass er uns nie allein lässt, wie wir es heute gehört haben. Ja. Der Psalm fängt an: Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Und er endet auch: Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Wir haben hier diese Rahmung. Ich empfinde sie so wie ein Mutterschoß, in der der Säugling, der jetzt hier zur Sprache kommt, in seiner Macht so richtig zutage kommt. Die Macht der Kinder ist die Danksagung, die aller Undankbarkeit entgegenwirkt, die wir heute so dringend brauchen, wo vieles einfach zusammenfällt in unserer Gegenwart. Gesundheit, Sicherheit, Frieden, Weisheit. All das bricht vor unseren Augen zurück. Politiker und Wissenschaftler sind ratlos. Da wäre es gut, wenn wir uns darauf besinnen, was wir alles gehabt haben, wie gut es uns ging. Und dass wir nicht eben sehr schnell wieder zur Tagesordnung übergehen und sagen, Hauptsache, wir haben unseren Alltag wieder. Da können die Kinder Gottes mit Danksagung vorangehen, können es einer Welt vorleben, was es bedeutet, Veränderung durch Danksagung hervorzurufen. Auch der Lobpreis. Immer wieder daran zu denken, von wem alles Gute kommt. Der Schöpfer von Himmels und Erde ist auch der Herr über meine Probleme, über mein Privatleben, über alles, was mich niederdrückt und was mich hoffnungslos und ratlos macht, worüber ich keine Kontrolle habe. Gott ist in Kontrolle. Und wie wir gehört haben, er ist ein Gott, der mich sieht. Er wird all das Dunkle zu meinem Guten wenden, dass es mir dienen muss, all das Dunkle und Üble, was mir widerfährt. Und wir haben die Segnung. Das ist meines Erachtens die stärkste Macht, die ich immer wieder im Alltag erlebe. Gerade Menschen, die im Berufsleben oft angegriffen werden, die gemobbt werden, die ausgegrenzt werden, die isoliert werden. Wenn sie das feststellen, dann nicht hadern oder elendig werden oder bitter werden. Das ist das Schlimmste. Wenn wir lernen, unsere Feinde zu segnen, dann werden wir sehen, wie sich die Atmosphäre ändert, wie eine Klimaveränderung in dem Bereich eintritt, wo Gott uns reinstellt. Sei es in der Familie, sei es in der Gemeinde, sei es am Arbeitsplatz, sei es in den ganz großen Entscheidungsträgerbüros. Es ist so wichtig, dass wenn wir diesen Bereich betreten, dass wir, bevor wir anfangen, sofort segnen. Dass sich die ganze Atmosphäre schon gleich reinigt und alle dunklen Mächte und sowas kein Anrecht auf uns und unsere Gedanken haben und auch nicht auf unsere Mitmenschen. Wenn wir die Macht unseres Mundes tatsächlich benutzen und wirklich darin unsere Hausaufgaben machen, dann kann Gott uns große Dinge anvertrauen. Dann kann er uns eines Tages die Länder und Reiche der Erde geben, für die wir heilsam und wiederherstellend sind. Aber bevor wir unsere Hausaufgaben da nicht machen, nicht beherrschen und können und wie eine zweite Haut immer wieder praktizieren, kann er uns das nicht anvertrauen, weil wir würden sofort korrumpiert. Und deswegen bricht David auch hier ziemlich abrupt ab. Er spricht von dem, was Gott uns unter die Füße gelegt hat, was er uns in die Hände geben will. Aber er, der Herr, unser Herrscher, aus ihm kommt alles. An ihm sind wir angeschlossen. An ihm sind wir angedockt. In ihm dürfen wir uns bergen. Aus ihm können wir Weisheit und Ratschlag beziehen. Er ist es, der uns sieht. Ja, und in ihm wollen wir gefunden sein. In seinem Namen. Amen.